Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
Hallo, schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge von Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist Kathi Struckmeier und ich bin verantwortliche Redakteurin der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Wir starten heute mit einer neuen Reihe und zwar geht es in dieser Reihe um Medienpädagogik und Queerness. Wir haben nämlich ein neues Heft und der genaue Titel des Hefts ist Medienpädagogik und Queerness – Repräsentation, Konflikt und Empowerment in digitalen Medienwelten. Und immer wenn wir eine neue Reihe starten, dann ist ja die Fachredaktion entweder live oder am Bildschirm im Podcaststudio. Und heute bin ich ganz glücklich, weil wir live im Podcaststudio sind und zwar bin ich mit Katharina Jentschi hier. Herzlich willkommen, liebe Katha.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Katha, du bist medienpädagogische Referentin in der Abteilung Praxis am JFF. Du hast Geschlechterforschung studiert und warst auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Diversitätsforschung. Es ist also eigentlich total klar, warum du den inhaltlichen Bezug zu diesem Heft hattest. Aber was hat dich so besonders fasziniert an der Aufgabe, eine März-Ausgabe zu Queerness und Medienpädagogik zu gestalten?
Das Thema Geschlecht finden wir einfach in allen Belangen des Lebens und deswegen begleite mich das auch, seitdem ich als Medienpädagogin arbeite, einfach den Fokus auf Geschlecht und Medienpädagogik zu haben. Und das Thema Queerness im Besonderen ist ein sehr aktuelles Thema und ich glaube, es schadet nie, sich ausgiebig damit zu beschäftigen. Und deswegen fand ich die Gelegenheit total super, verschiedene Perspektiven auf das Thema in der Medienpädagogik werfen zu können.
Jetzt gibt es gerade mehrere aktuelle Studien. Ein Beispiel ist die Studie Lauter Hass, leiser Rückzug, die alle leider zeigen, dass insgesamt gerade natürlich ein sehr harter Wind im Netz weht, aber dass eben vor allen Dingen die queere Community gerade unter extrem starkem Beschuss steht in sozialen Netzwerken, aber auch insgesamt online, Hate Speech und so weiter und sich teilweise deswegen auch zurückzieht. Wie empfindest du denn das gesellschaftliche und politische Klima gerade?
Wo ich es ganz extrem mitbekomme, ist bei meinem anderen Projekt am JFF, und zwar dem Aktionsplan Queer, wo wir das Beteiligungsverfahren organisieren mit dem BJR zusammen. Und da haben wir eine Online-Plattform erstellt, wo Beiträge und Ideen eingereicht werden sollten für den Aktionsplan Queer in Bayern. Und da hat uns eine riesige Shitstorm- und Hate-Speech-Welle erreicht. Das heißt, wir haben am eigenen Leibe erlebt, wie schnell einfach die queere Community angegriffen wird und negative Kommentare, Beiträge erfahren muss. Und das hat zwar sozusagen die Erwartungshaltung irgendwie bestätigt, weil wir es eben aus Studien wissen, aber selber zu erleben war schon nochmal ganz schön krass auch.
Das habe ich auch mitbekommen, weil das ja quasi auch im Heftprozess sozusagen war. Habt ihr eine Strategie gehabt? Wart ihr darauf vorbereitet, dass das so extrem ist oder wie seid ihr damit umgegangen?
Wir waren schon darauf vorbereitet. Gleichzeitig ist es total schwierig, im Netz dann einen guten Umgang mitzufinden, irgendwie die Möglichkeit zu haben, einen freien Diskussionsprozess zu haben, wenn du eine große Menge an negativen und feindlichen AkteurInnen hast, die das ganze Prozedere einfach boykottieren und sabotieren. Deswegen haben wir da dann nochmal die Strategie wechseln müssen. Und was sie jetzt aber auch gemacht haben, wo ich total froh bin und das wird auch in nächster Zeit dann zu finden sein, ist, dass wir uns mit bestimmten Standardvorwürfen und Diskursen, die sozusagen aus der feindlichen Richtung kommen, inhaltlich auseinandergesetzt haben und eine fachliche Aufarbeitung dieser Vorwürfe. Das heißt, wir wollen auch den Diskurs jetzt sozusagen nicht nur eindämmen, sondern auch aufbereiten und dekonstruieren.
Kannst du kurz sagen, was diese Standardvorwürfe sind?
Also zum Beispiel wird vorgeworfen, dass es eine queere Ideologie geben würde oder eine Gender-Ideologie, dass es eine ständige Frühsexualisierung gibt, dadurch, dass wir mit Kindern und Jugendlichen einfach frühzeitig über ihre Empfindungen und Beziehungswünsche sprechen wollen. Ein anderer Standardvorwurf ist die Verleugnung von biologischer Zweigeschlechtlichkeit, die es aber so einfach auch medizinisch nicht gibt. Genau, das sind so Sachen, die immer wiederkehren und wo Vorwürfe in den Raum gestellt werden, die aber einfach auch den Tatsachen nicht entsprechen.
Wo siehst du denn die März-Ausgabe so inmitten dieses, also eben auch so polarisierenden, aufgeladenen politischen, gesellschaftlichen Klimas, wo steht da unsere März?
Also ich hoffe, dass die März dazu anregt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Lust macht. Wie gesagt, das Thema ist einfach ein Dauerbrenner. Wir kommen nicht umhin in unserem Leben in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen über Geschlecht nachzudenken, zu reden und auch Geschlecht zu erfahren. Und Queerness ist sozusagen jetzt so eine neue Betrachtungsweise, die einfach viel weitreichender ist als bislang nur Geschlecht. Und das finde ich aber total gut, weil es einfach viel mehr Aspekte gibt, die uns betreffen. Und die März hat verschiedene Perspektiven aufgemacht, wo Queerness eine Rolle spielt. Also wir haben ja auch einen Artikel oder ein Interview, wo es um Rechtsextremismus und eben rechte Anfeindungen auf queere Communities geht. Genau, und ich hoffe, dass wir da uns ein bisschen Einblicke geben können, aber vor allem auch Lust und Mut machen, sich dem Thema nicht zu verweigern, sondern da mal drauf zu gucken.
Wenn wir nochmal den Untertitel fokussieren, also Repräsentation, Konflikt und Empowerment, was war denn das Ziel bei der Erstellung des Hefts?
In einem Heft wollten wir verschiedene Perspektiven auf das Thema legen. Wenn wir über Medien und Medienpädagogik sprechen, haben wir ja verschiedene Aspekte. Zum einen arbeiten wir mit Medien. Das heißt, wir gucken uns an, wie wird Queerness oder Geschlecht repräsentiert. Wir wollen aber auch gucken, wo sind Berührungspunkte, wo sind Konfliktstellen, wo gibt es Reibungen, eben wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, in der digitalen Live-Auseinandersetzung, Kommunikation. Und wir wollen aber auch empowern, also sowohl die Menschen, die sich in den Medien bewegen, das heißt Kinder und Jugendliche oder auch erwachsene Menschen, aber auch diejenigen Fachkräfte, die sich mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam Medien angucken.
Es gab ja auch zwei Menschen, die am Konzept des Hefts, also an der Erstellung mitgearbeitet haben. Das ist die Mareike Schemmerling, die Abteilungsleiterin der Abteilung Praxis am JFF und auch März-Redaktionsmitglied. Und Mina Mittertrainer, die als freie Geschlechterforscherin arbeitet. Was lag euch, als ihr da zusammen dieses Konzept erstellt habt, bei der Zusammenstellung der AutorInnen und der Texte besonders so am Herzen?
Zum einen wollten wir einen aktuellen Blick und eine aktuelle Sachlage zu dem Thema herstellen. Deswegen sind wir total froh, dass wir Nicola Döring gewinnen konnten, die einen Grundlagenartikel geschrieben hat. Wir wollten aber auch andere Aspekte mit reinnehmen. Bei Mareike Schemmerling haben wir eine Expertin der Praxis in der Medienpädagogik und mit Mina und sozusagen meiner Person eher die wissenschaftliche und Forschungsperspektive, da ich aus den Gender Studies komme. Und ich glaube, so haben wir ein ganz rundes Konzept hinbekommen mit verschiedenen Punkten und aber auch Praxisbezügen.
Hast du so einen Text, der für dich irgendwie heraussticht? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben, der dich überrascht hat oder wo du gedacht hast, ich bin zwar Expertin in dem Bereich, aber da habe ich jetzt auch nochmal was Neues gelernt.
Zum einen das Interview tatsächlich mit Katrin Degen und Silvio Witt, die beide aus ihrer eigenen Perspektive erzählen, wie sie als queere Menschen in ihren jeweiligen Disziplinen konfrontiert sind mit rechter Feindschaft, Feindlichkeit. Ein anderer Artikel, den ich sehr toll war, ist tatsächlich der von Lilly Ringler, die sich genau anguckt, wie Queerness in Medien, in Bewegtbildmedien dargestellt wird und dass es gar nicht immer nur um Repräsentation in einer quantitativen Perspektive geht, sondern auch um die Art und Weise, wie Sachen dargestellt werden. Dass Repräsentation also mehr ist als bloß das Zeigen von Personen, die sich queer darstellen.
Es ging mir tatsächlich auch so. Genau die zwei hätte ich jetzt auch genannt. Also wir haben zwei Interviews ja dabei und ich habe beide gerne gelesen, aber ja, es ist schon immer auch nochmal sehr interessant, wenn man einfach von Menschen auch hört, die auch wirklich sozusagen in der Rolle stecken und selber auch Erfahrungen machen und das dann aber auch noch irgendwie professionell sozusagen einordnen können, also aus zwei verschiedenen Blickrichtungen da auch drauf schauen. Für wen lohnt es sich dann besonders, diese März-Ausgabe zu lesen? Das hast du ja schon gesagt, naja klar, es betrifft irgendwie alle. Also man hat eigentlich in jeder Kinder- und Jugendgruppe hat man Kinder und Jugendliche sitzen. Das habe ich mir noch nie so statistisch halt überlegt, aber das fand ich irgendwie auch nochmal so einen guten Hinweis.
Ja, ich glaube, es sind so um die 10% der Personen sozusagen der Bevölkerung, wo man sagen kann, die bezeichnen sich oder fühlen sich irgendwie queer. Da geht es zum einen um die sexuelle Orientierung, die nicht heterosexuell ist in dem Fall oder die geschlechtliche Identifizierung, die nicht cis-weiblich oder cis-männlich ist. Und wenn man sich klar macht, dass man bei einer Gruppe von 10 Kindern und Jugendlichen einfach schon mindestens eine Person hat, die sich in dem Thema angesprochen fühlt und eigentlich auch ein bisschen Begleitung wünscht, finde ich, ist das Thema schon gesetzt.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, das gesellschaftliche Klima ist aufgeladen, ist schwierig gerade. Was glaubst du denn, wie die Ausgabe rezipiert wird?
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass die medienpädagogische Fachbubble einfach sehr offen ist für das Thema und freue mich auch, wenn das Heft Anklang findet. Und meiner Erfahrung nach sind viele, viele Menschen total offen dem Thema und auch interessiert daran. Das Problem ist ja, dass wir so eine laute Minderheit haben, die gegen Queerness sich positioniert. Das sind aber gar nicht so viele Menschen, die aber einfach eine sehr laute Stimme haben und deswegen so groß wirken.
Dem versuchen wir auf jeden Fall mit dieser Ausgabe was entgegenzusetzen, was hoffentlich lauter ist. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir verlinken unser neues Heft in den Shownotes. Wir hoffen, wir haben euch jetzt hier ein bisschen neugierig gemacht auf das Heft. Und falls ja, abonniert einfach den Podcast, denn wir haben auch noch mehrere Folgen zu dem Thema, wo wir verschiedene ExpertInnen zu Wort kommen lassen.
Vielen Dank.
Danke, Katha.
Das war Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.